Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort, auch an den Übertragungsgeräten. Ich stimme meinem schüchternen Bruder mit ein. Also wenn er schüchtern ist, dann, dass auch ich große Freude daran habe zu sehen, dass Jesus seine Gemeinde baut und auch hier wir vor Ort an diesem Bau der Ortsgemeinde so teilhaben dürfen. Zu sehen, dass Geschwister sich anschließen und dass wir gemeinsam diesen kostbaren Glauben teilen dürfen und gemeinsam darin gestärkt und ausgerichtet und auch gemeinsam ermutigen und ermuntern können. Ich freue mich, jetzt ist Jakob schon wieder weg, oder? Ah, da sitzt er. Ich freue mich, wenn ich predige, Bibelstunde habe und in seine Augen schauen darf, der brennt richtig, er hört zu und kommt nach der Bibelstunde, nach Predigten und gibt mir Feedback oder Zeugnis von dem, was ihn bewegt. Das freut mich sehr, dass er so wirklich mit dabei ist. Und seine liebe Frau, die lächelt mich jetzt so an, wie sie gerade das hier tut. Es ist eine große Freude. Schön, dass ihr euch unserer Ortsgemeinde anschließen dürft. Ich freue mich sehr darüber, dass wir diesen gemeinsamen Glauben teilen dürfen. Lad euch herzlich ein, mit mir eure Bibel aufzuschlagen. Wir kehren zurück zum ersten Johannesbrief und wollen in dem zweiten Test, den wir begonnen haben, uns anzuschauen, heute den zweiten Punkt miteinander machen und diesen zweiten Punkt anschauen. In diesem einen Test, der uns gegeben ist, damit wir zu einer völligen Gewissheit unseres ewigen Lebens, unserer Rettung gelangen und damit eine herrliche, völlige Freude erfahren. Ich möchte euch lesen, und zwar möchte ich euch bitten, in Kapitel 2, in Vers 5 zu gehen und ab dem letzten Satz mit mir zu lesen. Ich lese es bewusst, damit wir uns auf das konzentrieren, was ich versuche, heute euch auszulegen. Es beginnt so, mit dem Hieran erkennen wir. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr das gerne folgen. Ansonsten könnt ihr das gerne hier auf der Wand mitlesen. Das Wort Gottes sagt, hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er ihnen bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das was wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Ich würde auch gerne beten, lade euch dazu noch aufzustehen. Jesus Christus, wir wollen jetzt dein Wort betrachten, es ist dein Wort und du hast selber gesagt, dein Wort ist Geist. Wir brauchen geistliche Augen, wir brauchen geistliche Ohren. Das ist keine fromme Floskel, sondern es ist die absolute Wahrheit. Und wir brauchen eben dein Geist, Christi Sinn, Christi Geist, der uns diese Worte geistlich deutet, damit wir wirklich verstehen, was sie zu bedeuten haben. Ich möchte dich bitten, dass du dieses Wunder heute an uns tust, in unser Herzen durch deinen Geist selbst, unser guter Lehrer bist und uns in alle Wahrheit leitest. Herr, in aller Gnade und aller Demut, in aller Beschränktheit und Unzulänglichkeit, bitte, Herr, gebrauche und gib mir Weisheit, gib mir Vollmacht, gib mir Freimütigkeit, dein Wort zu verkündigen, wie es dir wohlgefällt. Ich bitte dich, halt mich ganz nah bei dir. Herr, öffne uns eben diese geistlichen Ohren, öffne uns diese geistlichen Augen, damit wir dich sehen dürfen, dass wir wirklich dich erkennen, wie du wirklich bist. Jesus, ich will das in deinem herrlichen Namen bitten. Amen. In diesem herrlichen, wertvollen, notwendigen Brief geht es darum, dass wir in unserem Glaubensleben hier auf der Welt, dass wir eine feste Zuversicht haben, eine klare Gewissheit darüber haben, dass wir Anteil an diesem ewigen Leben haben. Diese Gewissheit, das ist das, was in uns wirklich eine Freude schenkt, inmitten von Bedrängnissen, Anfechtungen, Schwierigkeiten, eine Freude, die weit größer ist, als nur emotional etwas zu spüren, sondern eine Freude, die einem niemand nehmen kann. Petrus spricht von dieser Freude, dass sie eine unaussprechliche Freude ist. Also wirklich eine Freude, die in uns verankert ist und eben uns da die Kraft gibt, das zu leben, das zu glauben, mit all den Anfechtungen, Versuchen, in denen wir leben. Es gibt mehrere Tests in diesem Brief, ist mittlerweile euch gut bekannt. Den ersten Test haben wir schon gemacht. Und um was ging es in diesem ersten Test? Da ging es darum, dass wir geprüft werden, ob wir eine richtige Selbsterkenntnis haben. Das war ein Sündentest. Und da müssen wir immer beginnen. Immer, da beginnt es, dass wir, wenn wir meinen, vor Gott zu stehen, wenn wir meinen, in Gottes Licht zu treten, wenn wir meinen, mit Gott Gemeinschaft zu haben, dann ist das Erste, was das auslösen wird, dass wir eine Selbsterkenntnis bekommen, und zwar in unserer wirklich Sündhaftigkeit, in unserer Verdorbenheit und eben in Unzulänglichkeit. Wir sind nicht in der Lage, so zu leben, wie Gott es eigentlich von uns möchte. Wir sind, warum? Weil wir von Grund auf eigentlich verdorben sind. Das ist der erste Test. Und wer diese Test im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief macht und an diesem Punkt nicht, bei diesem ersten Test nicht zu dieser Erkenntnis kommt und nicht ein Ja dazu sagen kann, da braucht eigentlich da gar nicht weitergehen, denn das ist alles andere baut auf diesem Test auf. Also bei dem ersten Test ging es um unsere eigene Erkenntnis, also haben wir erkannt, wer wir sind. Beim zweiten Test, und da sind wir jetzt gerade in diesem zweiten Test, da geht es darum, ob wir wirklich erkannt haben, wer Jesus Christus ist. Ob wir nicht nur eine wahre, echte Selbsterkenntnis haben, sondern ob wir eine wahre, echte Gotteserkenntnis haben. Erkennen wir Gott so, wie er ist in Jesus Christus? Kennen wir den Sohn Gottes? Kennen wir Jesus Christus, so wie wir ihn wirklich kennen sollen? Und darum beginnt dieser Test in Vers 3, Kapitel 2. Und hierin erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. So, hierin erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Und der erste Punkt, die erste Frage ging es darum, wer sagt, ich habe ihn erkannt, dann gibt es ein Prüfkriterium. Man kann wirklich erkennen, ob ich Jesus wirklich so kenne, wie man ihn eben erkennen soll. Und die zweite Frage, mit der wir uns beschäftigen heute, dem geht eben auch dieser Satz voraus, darum habe ich auch schon ab Vers 5 euch vorgelesen. Auch hier heißt es, und hierin erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass ich in ihm bleibe und so weiter. Es geht um Erkenntnis. Es geht um die Erkenntnis Jesu. Liebe Geschwister, es ist wirklich gut und wichtig und ein großes Anliegen von mir, dass wir in dieser Frage da wirklich absolute Klarheit haben, was wirkliches Erkennen bedeutet. Denn diese Erkenntnis, von dem wir hier reden, geht weit über unser normales Verständnis hinaus. Ich bin davon überzeugt, dass man den Glauben erlernen kann. Dass man den Glauben, also von dem Verstand erfassen kann. Man kann sich die Wahrheiten anhören, man kann Dinge über Jesus Christus lernen, man kann lernen, er ist Gott, er wurde Mensch, man kann das lernen, dass er für die Schuld der Menschen auf diese Welt gekommen ist, sein Leidensweg, sein Sterben, seine Auferstehung, das kann man alles erlernen. Man kann die Dogmen und man kann die Satzungen, die für unseren Glauben stehen, man kann sie auswendig lernen. Man kann den Katechismus durcharbeiten, der dann vor allem in der Reformation dann aufgestellt worden ist. Und man kann das alles dann benennen und sagen, ja, ich glaube an. Und dann kommt ein Glaubensbekenntnis. Und wisst ihr was, das kann man alles lernen und sogar vom Verstand her sagt man, ja, das glaube ich. Das finde ich richtig, das finde ich gut. Man kann diese Dinge also von kognitiv, also mit unserem normalen Verstand erfassen und sie sogar für gut befinden. Man kann bestimmte Positionen bezüglich des Glaubens, was man tun soll, nicht tun soll, wie man sich verhalten soll, nicht verhalten soll, das kann man alles erlernen. Man kann erlernen, ein Christ zu sein. Man kann sich das alles wirklich mehr oder weniger merken, indem man von klein auf in einen Gottesdienst, in eine Gemeinde, in eine Kirche geht und weiß ganz genau, wie bestimmte Dinge ablaufen, warum bestimmte Dinge getan werden oder warum bestimmte Dinge nicht getan werden. Warum haben wir eine Predigt, warum ein Gebet, warum singen wir, das kann man alles erlernen. Wenn ich sage, steht auf zum Gebet, dann wisst ihr, man muss aufstehen. Wenn ich Amen gesagt habe, dann setzt ihr euch automatisch hin, ohne dass ich euch es erlaubt habe, macht ihr das auch. Also die Dinge können wir erlernen. Man kann den Glauben erlernen. Und die Schwierigkeit ist darin und die Gefahr ist darin, dass viele meinen, dass wenn sie alles über eben unseren Glauben und über Jesus Christus wissen, dass sie wirklich erkannt haben, wie man erkennen soll. Und wisst ihr, was dann, wie sich das oft dann äußert? Dann sagt man, oder dann hört man eine Predigt über das Evangelium von Jesus Christus, über ihn und sein Wesen, seine Person. Und dann denkt sich vielleicht der andere, ich sag's jetzt so, denkt sich der eine und der andere vielleicht bei sich und sagt, ist schon okay, ich weiß doch schon alles über Jesus. Ich weiß das. Es ist mir bekannt, die Geschichten kenne ich von klein auf, von der Sonntagsschule. Ich weiß das, ich kenne das, ich kenne ihn. Hör mal auf, über das Evangelium und über Jesus zu reden. Komm mal endlich mal zu dem Punkt, wo du mir sagst, wie ich das leben soll. Ihr wisst das aus meiner eigenen Erfahrung, wie oft ich auch das schon erwähne, aber das ist so ungefähr immer wieder meine Erfahrung, dass Leute sagen, ich weiß das alles, sag mir endlich, wie ich das, was wir glauben, was ich glaube, wie soll ich das leben? Gib mir mal ein paar praktische Tipps. Wie soll ich das im Schulalltag leben? Wie soll ich das in der Familie leben, in meiner Ehe leben, mit meinen Kindern leben, im Beruf? Ein paar praktische Tipps, wie kann das lebbar sein? Und so wartet man in eine Predigt, dann wird über Christus geredet, er wird groß gemacht und dann ist es mehr oder weniger wie Durchzug, weil man weiß das ja schon alles, wie bestimmte Bibelstellen, man kennt sie ja schon, ich weiß ja, was dann kommt. Und dann schaltet man durch und wartet bis zu dem Punkt, wo es praktisch wird, wo es endlich man mir sagt, also, das darfst du tun, das musst du lassen. Oder ein paar Hilfestellungen wenigstens, wie kann ich das tun, wie kann ich das lassen? Warum sage ich das? Ich bin davon überzeugt, dass viele glauben, dass das Glaube ist, Dinge zu wissen. Ich kenne das alles. Ich kenne dieses religiöse System. Ich kenne es. Aber das ist nicht das, was die Bibel über das Kennen sagt. Wenn Johannes jetzt diesen zweiten Test macht, dann sagt er, woran kann ich erkennen, ob ich ihn wirklich kenne? Nicht etwas über ihn weiß. Nicht Fakten über Jesus, nicht die Bibel an sich selbst, die Bibel stellen. Woher weiß ich, dass ich ihn wirklich so kenne, wie man ihn kennen soll? Und die Schrift sagt, Johannes sagt, wenn du behauptest, du kennst Jesus, aber in deinem Leben seine Erkenntnis, also in deinem Leben keine Auswirkung hat, du dich immer fragen musst, ja, was muss ich jetzt tun? Ja, wie soll ich das tun? Dann sagt die Schrift, dann kennst du Jesus nicht. Wenn also für dich auf der einen Seite Erkenntnis ist und du hast sie, aber auf der anderen Seite die Praxis nicht da ist und du sagst, ja, wann komme ich endlich in meinem Glaubensleben zur Praxis, dann sage ich von der Schrift, dann hast du Jesus nur nicht erkannt, wie du ihn wirklich erkennen sollst. Denn die Erkenntnis der Schrift bedeutet eins mit ihm sein. Was meine ich damit? Mit ihm verbunden sein. Anteil haben an ihm, an seinem Leben, an seinem Wesen, an seinem Denken. Und wenn ich mit Christus eins bin und er in mir wohnt, wenn sein Geist in mir Wohnung genommen hat, was wird dann der Geist in mir machen? Er wird mich in alle Wahrheit leiten zum Beispiel. Er wird anfangen, mein Denken zu verändern. Er wird meine Wünsche korrigieren. Er wird in mir wirken und mich in das Bild Jesu verwandeln. Wie wird sich das zeigen in meinem Leben? Wenn ich nach und nach anfange, so zu denken wie Jesus, dann werde ich nach und nach anfangen, auch so zu leben wie Jesus, oder? Das heißt, diese Erkenntnis, von der wir hier reden, ist nicht ein verstandesmäßig Erfassen bestimmter Wahrheiten. Entschuldigung. Schaut mal, viele Leute kommen aus zum Beispiel einem sehr strengen Gemeindenhintergrund und sie kommen zum Beispiel hierher und hören, wir sind gerechtfertigt allein aus Glauben, nicht aus Werken. Wir leben in der Gnade Jesu. Und sie hören das und erstmal empfinden sie diese Wahrheit vielleicht zuerst als neu. Dann denken sie mit ihrem Verstand darüber nach und denken, das klingt aber gut. Das gefällt mir. Ach, es kommt nicht auf mich und meine Werke an. Nee, kommt es nicht an. Oh, schön, das ist meine schöne Nachricht. Und die freuen sich darüber. Und ich sage euch ehrlich, nicht wenige, und ich rede jetzt nicht von einem, wenn jemand da sitzt und denkt, oh, redest du von mir, auch von dir, aber nicht nur von dir. Dann sagen manche, aber ich habe dann Angst, dass ich dann das so ausleben werde und in Zügellosigkeit und meinen Begierden hinterherlaufe. Diese Lehre schützt mich nicht vor Sünde. Im Gegenteil, wenn ich das annehme, oh, das wird Konsequenzen haben. Wie kann ich mich im Griff dann haben? Sie haben permanent so gelebt. Ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht. Jetzt hören Sie, darauf kommt es gar nicht an, das ist alles Gnade. Und dann freuen sich zwar über die Nachricht, aber haben Angst, dass diese Erkenntnis, die sie haben, sie in Sünde führen wird, in Zügellosigkeit führen wird. Und dann schrecken sie davon zurück. Vielleicht tun sie das sogar. Sie denken, oh, danke für die Predigt der Gnade. Und dann gehen sie hin und leben in Sünde. Dann kommen sie zurück und sagen, diese Lehre ist falsch. Diese Lehre ist böse. Die hat mich dazu verleitet zu sündigen. Geschwister, habe ich schon alles erlebt. Was sage ich? dann hast du die Gnade noch nicht erkannt, wie du sie erkennen sollst. Dann hast du Christus noch nicht erkannt, wie du ihn erkennen sollst. Wenn du an den Punkt kommst und sagst, okay, Willi, ich weiß jetzt alles, jetzt komm mal zu Potte und sag mir mal, wie ich dann leben soll. Geh mit mir in 1. Korinther Kapitel 8. Am Mittwoch habe ich gesagt, ich werde dir das heute nochmal zitieren und das will ich tun. 1. Korintherbrief, Kapitel 8. So, hab's gleich. Ich lese euch ab Vers 1. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben. Paulus spricht darüber, über die Freiheit, das Götzenopferfleisch zu essen oder es nicht zu essen. Und er sagt, wie gehen wir mit dieser Freiheit um? Wie gehen wir denn mit dieser Erkenntnis, die wir haben? Jemand hat permanent Götzenopferfleisch gegessen. Man sagt, du darfst gar nicht essen. Das ist Sünde. Das wird ja den Götzen geopfert. Und dann kommt Paulus und sagt, übrigens, das ist überhaupt kein Problem. Wir können Götzenopferfleisch essen. Das macht gar nichts. Was? Und dann die einen fallen auf deine Seite und sagen, das ist ja, geht ja gar nicht. Und die anderen leben in, und gehen in, zu jeder Tempelparty, um da sich dran zu laben. Und Paulus sagt Folgendes, schreibt Vers, in dem gleichen Vers heißt, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was macht er hier? Was sagt er? Wenn jemand behauptet, er hat jetzt alles erkannt, ich weiß Bescheid, dann sagt Paulus, dann hast du wirklich noch nicht verstanden, was Erkenntnis bedeutet. Wenn deine Erkenntnis, mit der du entscheiden hast, wenn diese Erkenntnis sich nicht in der Liebe mündet, nicht in einem Handeln, das von der Liebe bestimmt ist, dann hast du nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn du hinstellst und sagst, aber ich habe recht, meine Erkenntnis sagt, aha, Gnade, kein Werk mehr und ich kann tun lassen, was ich will. Und es ist mir egal, was die anderen was es mit den anderen macht. Dann sagt Paulus, dann ist deine Glaubenserkenntnis nicht die Erkenntnis, von der wir hier reden, wie man wirklich erkennen soll. Warum? Weil er sagt, wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Liebe Geschwister, was ist wahre Erkenntnis? Woher weiß ich, ob ich wirklich Jesus erkannt habe? Was werde ich in meinem Inneren haben? Eine Liebe zu ihm. Und nicht nur zu ihm, sondern zu allen, die er auch liebt. Wer also diese Liebe zu ihm nicht hat, der hat ihn nicht wirklich erkannt. Was ist deine und meine Motivation, bestimmte Dinge zu tun oder nicht zu tun? Weil du gelernt hast, das darf ich oder das darf ich nicht. Also bei uns im Gottesdienst, bei uns in der Gemeinde sind diese Dinge erlaubt, diese Dinge sind nicht erlaubt. Also darum mache ich sie nicht oder mache ich sie? Wenn das die Kraft und die Motivation und die Überzeugung, die Erkenntnis ist, dann hast du noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Denn wir reden von einer Erkenntnis, die in Liebe motiviert ist. Ich erkenne Jesus und ich liebe ihn. Und weil ich ihn liebe, ist das meine Kraft, meine Motivation, mein Antrieb, Dinge zu tun oder Dinge zu lassen. So süß, oder? Boah. Du darfst noch eine Schleife hier drehen, damit alle sehen. So, neues Leben ist so herrlich. So, was treibt uns an? Ich möchte das nochmal herausfordern zu sagen. Also, warum denkst du, du sollst bestimmte Dinge tun oder bestimmte Dinge lassen? Oder wenn du dich fragst, mir fehlt die Motivation und mir fehlt die Kraft, so zu leben, dass es Gott verherrlicht, dann hat es was mit einem Mangel an Erkenntnis zu tun. Nicht Mangel an Praxis, nicht Mangel an Tipps und Hilfestellungen. Dann kennst du Jesus noch nicht so, das heißt, dann bist du mit ihm noch nicht so eins. Und das heißt, du liebst ihn noch nicht so, dass das dir genügt. Die Bibel sagt, dass die Quelle für unsere Praxis, die Quelle für unsere Motivation, unser Handeln, die Liebe zu Gott ist in Christus Jesus. Es ist die Liebe, die uns antreibt und nicht ein Gesetz und nicht eine Vorschrift. Die Liebe ist die treibende Kraft. Es ist so, so entscheidend. Darf ich euch bitten, mit mir den Kolosserbrief kurz aufzuschlagen? Kolosserbrief, Kapitel 1. Ich lese ab Vers 9. Da heißt es, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seiner Weisheit erfüllt werdet. Paulus betet für die und sagt, wir wissen, ihr seid gläubig geworden. Und jetzt, was ist sein Gebet? Wir bitten, dass ihr jetzt praktische Tipps bekommt. Wir beten, dass ihr mit aller Erkenntnis, mit aller Weisheit erfüllt werdet. Das ist das Geheimnis. Warum? Lest mit mir weiter, so gut. Vers 10. Ich lese noch, erfüllt werdet mit aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis. Warum? Um dem Herrn würdig zu wandeln. Wenn der Wandel fehlt, wisst ihr, was fehlt? Erkenntnis. Nee, es ist nicht so, ich habe jetzt genug gelernt und jetzt brauche ich Wandel. Lass uns von Theorie zu praktischen Dingen kommen. Das ist nicht biblisch. Bibel sagt, wenn Erkenntnis da ist, was wird folgen? Wandel. Andersrum, das ist der Test. Wenn der Wandel nicht da ist, was fehlt? Erkenntnis. Nicht praktische Tipps. Erkenntnis fehlt. Denn die Erkenntnis treibt dich dahin, dass du so lebst, wie es Gott wohlgefällig ist. Paulus sagt also, um den Herrn würdig zu wandeln. Zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Wie wird sich in unserem Leben der Wandel immer mehr werden? Wie können wir dahin kommen, dass wir mehr und mehr Frucht bringen? Wie können gute Werke in unserem Leben entstehen? Wir brauchen ein tiefes Verständnis von Jesus Christus. Wenn wir sagen, wir haben ihn erkannt, wir kennen ihn, aber es gibt, wir lieben alles andere, nur ihn nicht, dann hast du ein theoretisches Wissen über deine Religion, hast keinen lebendigen Glauben. Eine Stelle noch in der Vorbereitung darauf, 2. Timotheusbrief. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Ab Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten antreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder und enthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Eine interessante Beschreibung, oder? So, von wem redet hier Paulus? Von der Welt? Nein. Das war die Welt übrigens auch schon immer und nicht erst in den letzten Tagen. Von wem redet er? Schaut mal Vers 5. Das ist jetzt wichtig. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Die sich so geben, die haben eine gewisse Form, von Gottseligkeit. Das bedeutet Frömmigkeit. Ich warte ganz kurz. Ich finde es immer faszinierend, gell? Du kannst so viel über das Wort Gottes reden, komm Kinder, und die gewinnen immer. Die gewinnen immer. Paulus spricht nicht von der Welt. Er spricht von denen, die behaupten, die sind Kinder Gottes. Die behaupten, wir haben eine Gottesfurcht. Wir behaupten, wir glauben. Sie haben eine gewisse Form, wo man sagen kann, das sind Gläubige. Das sind Gläubige. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Er sagt, sie sehen so aus, sie behaupten das, aber das, was sie nicht haben, sie haben keine Kraft. Ihr Glaube hat keine Kraft und darum sind sie, wie sie sind. Sie tun das, was sie tun. Sie haben zwar ein Bekenntnis vielleicht, sie kennen bestimmte Dinge, was den Glauben betrifft, aber ihnen fehlt die Kraft, sie verleugnen die Kraft, die in dieser Erkenntnis ist. Ich sage es noch einmal, wenn man sagt, ich habe Erkenntnis, außer dieser Erkenntnis, aber keine Kraft, die für den Alltag kommt, dann war das ein kognitives, ein rationales, ein oberflächliches, nur zuhören und zustimmen. Liebe Geschwister, ich spreche so tief aus meinem Herzen, weil das mich in den letzten Tagen so intensiv beschäftigt. Ich darf über längere Zeit jetzt, über längere Jahre Jesus dienen und als Lehrer dienen, als Prediger dienen. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, die anfänglich kamen und dachten, boah, ja interessant. Sie waren begeistert, die waren angetan von den Zugängen zu der Schrift. Sie waren neugierig über, wie man diese Stelle auslegt und wie man diese Stellen auslegt. Und ich tat das und habe es ihnen ausgelegt und sagte, ah, voll gut. Menschen, die haben sich diesem Studium, dieses Buches zugewandt und haben ihre Zeit investiert und haben studiert auf einem akademischen Niveau. Manche sind sogar dann von der Bibelschule aufs Masterstudium gegangen und haben sich noch tiefer versenkt und haben dann Kirchenväter studiert und. Und wisst ihr, was dann passiert? Nicht wenig von dem erleiden Schiffbruch. Sie wenden sich ab vom Glauben. Und mein Herz blutet. Und ich denke, wie kann das sein? Und ich sitze da und denke darüber nach und ich lese diesen Test und ich denke, ja, vieles ist kopfmäßig. Man ist begeistert, man findet das toll, rein rational, denkt man, oh, interessant. Aber irgendwann mal, weil man das auf einer akademischen Ebene sich mit dem Glauben beschäftigt und die Argumente gut findet, die Auslegungen gut findet, die Prinzipien gut findet, dann kommt eine Zeit, dann kommt jemand anders und er bringt andere Argumente. Er bringt andere Beweise. Und auf einmal beginnen diese Brüder und Schwestern zu zweifeln, rumzuschlittern. Ist das wirklich die Wahrheit? Bin ich da irgendwas aufgesessen? Wisst ihr, wo das Problem ist? Hier geht es nicht um akademische, hier geht es nicht um Fakten. Der Glaube, den wir haben, ist eine Kraft, ist eine Person. Und entweder kenne ich sie, ich bin ihr begegnet und er ist alles für mich. Ich liebe ihn. Und es mögen alles um mich herum zerbrechen, Argumente stürzen, neue Erkenntnisse kommen, spielt keine Rolle. Ich kenne meinen Herrn. Und ich liebe ihn. Und ich will für ihn leben. Mir ist es egal, ob ein XY dazu das geschrieben hat, ein XY dazu das gesagt hat. Brüder straucheln, weil sie etwas lesen von Kirchenvätern, wo es heißt, die Taufe rettet. Und dann kommen sie raus und sind entrüstet. Haben wir alles falsch geglaubt? Die andere zweifeln an der Vollmacht, dass ich als Pastor dienen darf, weil ich nicht in der Linie der Apostel komme. Wer hat mich eingesetzt? Woher kommt meine Autorität? Dann denke ich, wie kommt man dazu? Und ich habe eine Antwort für mich. Man hat nicht erkannt, wie man erkennen soll. Man kennt Christus nicht. Es geht nicht um Theologien und Institutionen, es geht nicht um Lehrgebäude, es spielt keine Rolle, katholisch, evangelisch, reformatorisch, protestantisch, baptistisch, spielt keine Rolle. Wenn deine Erkenntnis nicht die Erkenntnis ist, dass du Jesus persönlich kennst, dann hast du einen Kopfglauben. Und was, weißt du was? Dann gibt es keine Kraft. Und dann muss nur ein Sturm kommen und das Fundament ist weg. Gehen wir zum zweiten Test. Zurück zum ersten Johannesbrief. Nicht zu einem zweiten Punkt. Jetzt sagt Johannes Folgendes. Hieran erkennen wir wiederum. Es gibt etwas, ein Prüfkriterium. Ich kann überprüfen, ob mein Glaube wirklich die Erkenntnis ist, die gottgemäß ist, die mir Kraft gibt, die echt ist, nicht Kopfwissen. Wenn ich Kopfwissen sage, heißt nicht, dass unser Glaube unseren Verstand ausschließt, hoffentlich versteht mir das, sondern das erfasst. Aber wir merken, das ist mehr als nur, dass ich Dinge auswendig weiß und zunicke, sondern es ist mehr, es treibt mich einfach an. Und jetzt sagt er, hierin erkennen wir, dass wir in ihm sind. Jetzt geht Johannes weiter, er sagt nicht nur, hierin erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, jetzt geht er weiter und sagt, dass wir in ihm sind. Warum spricht er so? Es geht um das wirkliche Einssein. Es ist nicht nur so, dass Jesus in uns Wohnung genommen hat, er in uns, und damit anfängt unser Denken zu verändern, unser Sinn zu verändern. Das hat was mit der Kraft und mit dem Wirken des Geistes in uns zu tun. Das hat was mit der Gotteskindschaft zu tun. Das hat was damit zu tun, dass ich teilhaftig werde der göttlichen Natur. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, nämlich wir in Christus. Nicht nur Christus in uns, wir in Christus. Das ist genauso, das heißt, wir sind eins. Wir in Christus. Das hat was mit unserer Stellung zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, woher nehme ich die Kraft, so zu leben. Wenn ich nicht in Christus bin und nicht in Christus bleibe, woher kann ich denn die Kraft nehmen, das zu tun, was ich tun soll? Aus mir heraus? Woher weiß ich, dass ich wirklich in Christus bleibe? Ich weiß, ich habe euch gerade hier hingeführt und muss schon schnell wieder weitergehen. Ihr kennt das Prinzip, eine Hand bleibt da. Im Johannesevangelium, ihr müsst nur ein Blatt, bei mir zwei Blätter weiterblättern und schlagt mit mir 2. Johannesbrief auf. 2. Johannesbrief, Vers 9. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Was ist der zweite Punkt? Was ist der zweite Punkt? Was muss ich wirklich erkennen? Woran kann ich erkennen, dass ich wirklich Jesus Christus kenne? Ich bleibe bei ihm. Ich bleibe in ihm. Ich gehe nicht weiter. Jeder, der weitergeht in der Lehre der Erkenntnis des Jesu, dem das nicht genug ist, dem Jesus nicht genug ist. Die Erkenntnis über ihn, wer sagt, das reicht mir nicht, ich brauche noch mehr. Ich brauche noch ein paar Regeln, wie du sagst, da reicht der Glaube an Jesus, mir reicht es einfach nicht. Das treibt mich nicht dazu, sündlos zu leben. Im Gegenteil, ich brauche noch etwas mehr. Wer weitergeht, hat Gott nicht, hat Christus nicht, sagt die Schrift. Denn es gibt nichts außer in ihm. Wir müssen in ihm bleiben. Was bedeutet in ihm bleiben? In seinem Wort, in der Lehre bleiben, dass Christus allein genügt ist für alles. Für mein Leben und für mein Sterben. Wer darüber hinausgeht, hat ihn nicht. Das heißt, wer sagt, ja, ich glaube an Jesus, auch dass er für meine Sünden gestorben ist. Aber das reicht mir nicht. Ich brauche noch mehr. Dann geht er weiter. Weiter als Christus. Und er sagt Johannes, der hat es nicht. Liebe Geschwister, das ist das eine, Jesus anzunehmen, das eine zu glauben, ja, Jesus hat in mir Wohnung genommen, aber das ist noch nicht alles. Der Test geht weiter und Johannes sagt, bleibst du da? Bleibst du in Christus? Reicht er dir oder reicht er dir nicht? Genügt er dir oder genügt er dir nicht? Johannes sagt, wir gehen zurück zum ersten Johannesbrief, wir blättern wieder ein bisschen zurück. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Interessant. Wer sagt, also die Erkenntnis ist, oh, ich bin, Christus ist in mir und ich bin in Christus. Und jetzt sagt Johannes, wer also behauptet, er bleibt bei Jesus, er geht nicht weiter, Jesus ist ihm genug, allein Christus, wer das behauptet, dann sagt er, ist schuldig, auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Was meint er damit? Genau das Gleiche wie bei dem ersten Punkt. Wer behauptet, in ihm zu sein und beziehungsweise ja, in ihm zu bleiben, bei dem wird sich das in seinem Wandel, in seinem Leben sichtbar machen. Du kannst nicht sagen, ich bleibe in Jesus, aber lebst nicht wie er, folgst ihm nicht nach. Bleibst nicht in ihm und in seiner Liebe. Bleibst nicht in seinem Werk und vor allem bleibst nicht in seiner Kraft. Was bedeutet in ihm? Was bedeutet diese herrliche Wahrheit? Schon wieder weg. Das sind nur ein, zwei Wörtchen, aber wir müssen zurück zum Johannesevangelium. Zu dem eins der bekanntesten Abschnitte aus dem Johannesevangelium, Johannes 15, oder? Wenn wir darüber reden, in ihm zu bleiben, welches Gleichnis müssen wir uns gleich anschauen? Weinstock und die Reben, oder? Da ihr das aber gut kennt, muss ich jetzt nicht eine ganze Predigt dafür verwenden. Ich kann mich entsinnen, Lukas, du hast sogar darüber mal gepredigt. Vor ein paar Jahren, ja. Wenn sie das bleibend in sich behalten, dann wirkt es immer noch. Johannes 15. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, ich lese eine Bibelstelle, ich höre eine Predigt und für mich ist es so, als ob ich es gestern gehalten und gehört habe. Dann gucke ich aufs Datum, das war vor 5 Jahren oder so, dann denke ich, das ist schon so lange her. 1. Johannes 15. Dieses Bild ist so gut, um das zu erklären, um was es geht. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ein herrliches Bild. Schaut mal, Jesus ist der Weinstock, nicht der Vater. Jesus ist der Weinstock, der Vater ist der Weingärtner. Was ist die Aufgabe vom Weingärtner? Dass es am Ende Wein gibt, oder? Das heißt, er muss danach gucken, dass aus diesem Weinstock was kommt? Reben, habe gestern meine ein bisschen gekürzt, und dann an diesen Reben, dann die Trauben und dann Ernten, Frucht und irgendwo mal Wein. Das ist die Aufgabe von wem? Vom Vater. Von wem ist das nicht die Aufgabe? Von uns. Kann die Rebe aus sich selbst ohne Weinstock existieren? Das ist jetzt wirklich keine hochintelligente Gedankengänge, wo ich sage, oh wie, doch und so. Nein, wir verstehen, das ist nicht, es ist doch allein logisch, funktioniert nicht. Aber jetzt schaut mal, was Jesus weiter sagt, Vers 2. Jede Rebe, und jetzt schaut mal, an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Jetzt gibt es Übersetzungsunterschiede. Die einen sagen, also dieses, was bedeutet, nimmt er weg? Man kann auch übersetzen, hebt er hoch. Und das muss man jetzt vom Kontext entscheiden, was bedeutet. Das heißt, schaut mal, er redet von einer Rebe, die an ihm ist, okay? Und die keine Frucht bringt, die nimmt er weg. Das ist jetzt nicht mein Thema, ein anderes Mal. Aber jetzt. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Also der Weingärtner will, dass es Frucht gibt. Leben. Wandel. Ein Leben, das Gott wohlgefällig. Wer muss dafür sorgen, dass es Frucht bringt? Wer sorgt dafür? Der Vater, der Weingärtner. Wie macht er das? Jetzt, Vers 3. Ihr seid aber schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Was macht die Rebe rein? Ihr seid rein um des Wortes willen. Ihr habt das Wort gehört. Das hat euch rein gemacht. Und jetzt, was sagt Jesus? Bleibt in mir. In was? In diesem Wort. Ihr seid rein. Bleibt in mir und ich in euch. Jetzt geht's weiter, Vers 4. Bleibt mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock. Wie kommt Frucht zustande? Wie kommt Leben zustande? Was sagt die Schrift? Was sagt Jesus? Alleine kannst du nichts tun, es sei denn, du bleibst in mir, das heißt in meinem Wort. Das heißt, du vertraust mir das, was ich dir gesagt habe. Wenn du in diesem Wort bleibst, wird sich was vorfinden? Frucht. Liebe Geschwister, nochmal vom Gedankengang. Wenn jemand sagt, ich bleibe in Jesus, aber es gibt keine Frucht, was muss man dann tun? Schön quetschen, schön drücken, damit ein paar Früchte rauskommen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Man muss prüfen, ob man überhaupt in ihm bleibt. Denn es ist eine geistliche Wahrheit. Wer in Jesus bleibt, der bringt viel Frucht. Ohne ihn können wir nichts tun. Wenn einer behauptet, ich bleibe in Jesus, ich habe ihn erkannt und ich bleibe in dieser Erkenntnis, aber in seinem Leben keine Frucht bringt, dann hat er ihn nicht wirklich erkannt. Dann bleibt er nicht in ihm. Er vertraut nicht ihm. Es ist nicht so, oh nein, da muss ich mich anstrengen, Frucht zu bringen, damit ich beweisen kann, ich bleibe in ihm. Das ist ein Druckschluss. Es ist eine Prüfung. Wenn keine Frucht da ist, dann musst du nicht sagen, bitte, hilf mir, Frucht zu bringen. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist, geh zum Vater und sag, Vater, bin ich überhaupt an der Quelle? Bin ich überhaupt eingepropft da oder nicht? Wenn da nichts vom Saft kommt, wenn da nichts vom Leben von diesem Weinstock durchdringt, wenn ich da irgendwie Ich denke, ich bin angepropft. Ich denke, ich habe Anteil an diesem Weinstock. Aber nichts kommt durch. Es kann sein, dass du nicht da dran bist. Das ist das Problem und nicht, wie mache ich das? Wenn man an der Quelle des Lebens hat, dann wird Leben als Folge kommen. 30, 40, 50, 60. Es wird aber da sein. Man kann nicht sagen, ich bin in Jesus und es gibt kein Leben. Wisst ihr, was die Schrift sagt? Dann lügt man. Und in erster Linie belügt man sich selbst. Und kommt nicht zu dem, der wirklich Leben hat. Sondern versucht aus seiner eigenen Kraft. Ich lese noch ein bisschen weiter. Vers 5 nochmal. Ich bin der Weinstock, ihr seid Reben. Wisst ihr, warum diese Betonung? Verwechselt bitte das nicht. Du bist nicht der Weinstock. Du bist nur eine Rebe. Mach dir das bewusst. Das heißt, eine Rebe kann aus sich nichts tun. Ist das dir klar? In welchem Wort müssen wir bleiben? In diesem Wort. Das ist, was du glauben sollst. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er herausgeworfen werden wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt, und ihr schaut mal, und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Was will der Vater? Frucht. Warum? Das verherrlicht ihn. Frucht. Wenn gute Werke da sind, wenn Leben da ist, das ist, was der Vater als Ziel hat, damit er verherrlicht wird. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch gegeben. Warum? Ich will, dass ihr Frucht bringt. Und wenn ihr in mir bleibt und sagt, Jesus, ich kann keine Liebe gegenüber meinem Bruder, meiner Schwester aufbringen. Ich kann keine Geduld gegenüber meinen Kindern. Ich kann keine Sanftmut. Ich kann es nicht. In mir ist nichts. Jesus, ich bitte dich, gib mir diese Dinge, damit der Vater im Himmel verherrlicht werde. Was glaubt ihr, was Jesus tun wird? Wird er sagen, nee, will ich nicht. Ich will, dass du stinkig bist, sauer bist. Das ist doch sein Wille. Ihr redet nicht, wenn ihr bittet, was ihr wollt. Jesus, ich will erfolgreich werden. Ich will. Wer so redet, hat Jesus nicht erkannt. Aber wenn wir wirklich verstehen und Jesus lieben und Gott lieben und sagen, wir wollen dir dienen, wir wollen dich verherrlichen und wir zu ihm kommen und sagen, bitte, lass das Wasser fließen. Dann werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wenn du sagst, aber ich kenne sie nicht, die fließen nicht. Dann gibt es ein Problem, zwischen Weinstock und der Rebe gibt es keine Verbindung. Das ist das Problem. Keine Verbindung. Wieso keine Verbindung? Weil man im Weinstock nicht bleibt. Wer bleibt? Frucht. Wer bleibt? Wandel. Das ist die Folge. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. 1. Johannesbrief, wieder zurück. Kapitel 2. Wie viele haben sich der Gemeinde angeschlossen? Wie viele fanden das am Anfang interessant? Wie viele haben vielleicht am Anfang dafür gebrannt und waren begeistert? Und wo sind sie alle? Woran liegt's? Was ist passiert? Und ich sage, wenn sie Kinder Gottes sind, der Herr will sie zurückholen. Das traue ich meinem Herrn sowas von zu. Aber es genauso, und was die Schrift sagt, es ist ein Test. Dann waren sie nie im Weinstock eingepropft worden. Sie dachten es, weil sie irgendwelchen Überzeugungen und Erkenntnissen gefolgt sind und Jesus Christus nicht wirklich erkannt haben. Und irgendwann mal haben sie gesagt, so anstrengend, immer Frucht bringen, immer leisten, immer tun, immer müssen. Nie ich, kann mich nicht selbst verwirklichen, kann ich, wo ich komme da irgendwie zu kurz. Komm auf, wie heißt es, bleib auf der Strecke irgendwie liegen, so, gell? Das ist dieser Spruch, so, das bei meinem Kopf noch nicht in meinem Mund. Ja. So, dann sagt die Schrift, bleibst du nicht in Christus, bist du nicht in Christus. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Also, hierin erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wie kann ich wissen, dass ich in Jesus bleibe? Schau dir deine Frucht an. Ist Frucht da? Was meint mit Frucht? Guck dir dein Lebenswandel an. Schau dir deinen Wandel an. Verherrlicht das, was du tust, Vater im Himmel, ja oder nein? Oder verherrlicht dich das selber? Jetzt müssen wir diesen Wandel kurz anschauen. Da heißt es, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Wer ist dieser Er? Jesus. Wenn Jesus in dir ist und du in ihm bist und das Leben Jesu strömt zu dir, dann wird sich das Leben Jesu in deinem Leben widerspiegeln, oder? Wie war das Leben Jesu? Jetzt kommen einige und da müssen wir aufpassen und sagen, aha, Jesus wurde beschnitten. Also müssen wir uns auch beschneiden. Wir müssen ja so wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Jesus war dann im Tempel, dann müssen wir in den Tempel. Jesus hat das Gesetz gehalten, müssen wir auch das Gesetz halten. Hier steht doch, wir sind schuldig zu wandeln, wie Jesus ist. Jesus hat das Gesetz gehalten, also müssen wir auch das Gesetz halten. Und Johannes macht deutlich, darum gleich, kommt jetzt gleich Vers 7 und er sagt, nein, ein neues Gebot. Wir müssen wachsam sein. Wir können jetzt nicht hier sagen, aha, wir müssen das Gesetz halten, weil Jesus es gehalten hat. Nein, davon ist hier nicht die Rede. Wir müssen jetzt mal fragen, wie ist Jesus gewandelt? Was hat Jesus getan? Warum hat Jesus das getan, was er getan hat? Ich frage andersrum, warum hat Jesus das Gesetz gehalten? Warum ist er Mensch geworden? Was trieb ihn an, ein Knecht zu werden, auf alles zu verzichten? Was war seine treibende Kraft? Johannes 14. Johannes 14, Vers 31. Ich hoffe, ihr seid nicht zu müde, die Bibelstellen mit aufzuschlagen. Wir wollen diese Dinge von der Schrift her belegen. Schaut mal, Johannes 14, Vers 31. Jesus sagt, ich lese vielleicht ab Vers 30 mit, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst von hier fortgehen. Wohin ging Jesus dann? Ans Kreuz. Damit die Welt was? Sehe, dass ich den Vater liebe. Was war der Liebesbeweis Jesu? Ich will jetzt zuspitzen. Warum starb Jesus für dich und für mich am Kreuz? Ja, weil er mich so liebt. Keine Angst, das tut er. Weil er den Vater liebt. Er hat es für den Vater getan. Vater, ich liebe dich so sehr. Wisst ihr, was der Vater gesagt hat? Jesus, ich habe Menschen in dieser Welt und die sind alle Sünder. Und ich liebe sie vor Grundlegung der Welt. Kannst du bitte für sie sterben, weil ich sie liebe? Der Vater liebt die Seinen. Und er sagt dem Sohn, Sohn, kannst du für die sterben? Und der Sohn kommt auf die Erde. Und warum stirbt er für dich und für mich? Weil er den Vater liebt. Und er beweist seine Liebe, woran? Er tut, was der Vater ihm sagt. Versteht ihr, wenn Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist ein Liebesbeweis. Was bedeutet ihn lieben? Ihn erkennen. Denn erkennen ist lieben. Wenn ich Jesus erkannt habe, aber für ihn keine Liebe empfinde, dann ist es nicht Erkenntnis, wie man ihn erkennen soll. Dann ist es keine Erkenntnis, dann ist es Wissen und nicht Lieben. Der Liebesbeweis ist, das zu tun, weil ich ihn liebe und dann bereit, sich so zu erniedrigen, alle Rechte aufzugeben. Das ist ein Liebesbeweis. Epheserbrief. Epheserbrief, Kapitel 5. Wie ist Jesus gewandelt? Was bedeutet, was hat er getan? Johannes sagt, wenn ihr in ihm bleibt, an der Quelle bleibt, dann wird sich das so zeigen, dass ihr genau das tut, was Jesus getan hat. Das ist ein Test. Was hat Jesus getan? Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1. Ich wollte gerade fragen, könnt ihr mir folgen? In dem Moment wurde mir klar, dass wenn der Geist euch das nicht zeigt, könnt ihr mir eh nicht folgen, dann frage ich gar nicht. So, entweder der Geist hilft euch oder ich rede hier umsonst. Kapitel 5, Vers 1. Seid Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder. Schaut mal, als geliebte Kinder. Wenn ihr Gott liebt, als von Gott geliebt seid, was macht? Ahmt Gott nach. Jetzt interessant, dieser Gott ist unser Herr Jesus Christus. Wir lesen Vers 2. Und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Warum hat Jesus sein Leben, sich selbst, sein Leib als Opfer dargegeben? Gott zu einem Wohlgeruch, das heißt zur Anbetung. Er liebt den Vater, also gibt er sich hin. Wie sollen wir wandeln? Hier steht, und wandelt in der Liebe wie auch Christus. Was bedeutet das? Jesus hat sich als Opfer hingegeben, oder? Bedeutet das, wir müssen uns auch als Opfer hingeben? Ja. Aber du sagst, aber ich kann doch nicht niemanden durch mein Opfer erlösen. Hat nicht Jesus durch sein Opfertod uns erlöst? Guckt mal hin, von was Paulus spricht. Er redet nicht von Erlösung. Hier steht nämlich, als ein Opfer und Schlachtopfer. Was steht nicht da? Sündopfer. Jesus hat in seinem Opfer übrigens nicht nur ein Opfer erfüllt. Er hat alle Opfer erfüllt. Guck mal, dritte Buch Mose, das waren sehr viele Opfer, die er erfüllt hat. Und diese alle Opfer haben verschiedene Aspekte. Und eins war ein Sühnopfer für deine und meine Schuld. Das wird von uns nicht erwartet, dass wir das Gleiche tun, was Jesus getan hat. Aber was wird von uns erwartet? Jesus hat sich auch hingegeben als ein Schlachtopfer, ein Brandopfer. Was ist dieses Opfer? Kein Erlösungsopfer. Es ist ein Anbetungsopfer. Er war gehorsam bis zum Tod, zum Tod am Kreuz. Warum? Damit er Gott verherrliche, damit er ihn anbete. Dieser Aspekt hat nichts mit Erlösung zu tun gehabt. Mit Dankbarkeit und Liebe zu tun gehabt. Dass das alles in eine geht, weiß ich. Wenn wir sagen, wir bleiben in Jesus, dann wird sich das in unserem Leben zeigen, dieses Leben Jesu wird in unserem Leben sichtbar werden. Wie wird sich das zeigen? Wir werden bereit sein, uns als ein Opfer hinzugeben, füreinander. Aber nicht, um die einander zu erlösen, sondern um Gott zu verherrlichen. Warum tust du das, was du tust? Warum erträgst du deinen Bruder, deine Schwester, die dich nervt? Gibt's sowas, oder? Ich liebe diesen Ausdruck im Epheserbrief. Ertragt einander in Liebe. Hier steht nicht, liebt einander. Wir müssen einander ertragen. Denn wir machen es nicht einfach. Ertragt das in Liebe. Weil wir sind Menschen, wir sind Sünder, wir nerven. Aber wenn wir das tun und uns hingeben und bereit sind, uns in Liebe zu ertragen, dann machen wir das aus einer Motivation. Warum? Ich will Jesus verherrlichen. Ich will ihn groß machen. Ich liebe ihn. Er ist es mir wert. Er ist es mir wert. Ich habe nämlich erkannt, wer er ist. Ich weiß, wer er ist. Und wenn ich ihn anschaue, brechen wir es runter. Guckt deine Kinder an und guckt sie an und denkt, sind sie es mir wert oder nicht? Solange nicht hier Gottesdienstleistung zu machen und für sie ein Haus zu bauen. Sind sie es mir wert oder nicht? Und du guckst sie an und denkst, nee, sind sie es nicht, dann lässt du es sein. Ist meine Frau es mir wert, ja oder nein? Ist meine Verwandtschaft mir wert, ja oder nein? Ist meine Gemeinde mir wert, ja oder nein? Wenn ich meine Kinder anschaue, jetzt ist es blöd, die sitzen da, meine Frau, die ist gerade unten, wenn ich sie anschaue, ich gucke sie mir an und denke, die ist es wert. Ist nicht immer einfach und so vielleicht so, aber die ist es mir wert. Ich habe meinen Ring, es ist mir wert. Das ist meine Kraft, auch Dinge zu tun, die mir echt Mühe kosten. Es ist mir wert. Wenn du da stehst und sagst, halten nicht halten, tun nicht tun, machen nicht machen und auf Jesus schaust und sagst, ist es mir wert? Und du ihn anschaust und denkst, nee, dann kennst du ihn nicht. Denn wenn du wirklich nur ein Hauch seiner Herrlichkeit sehen würdest, würde dieser Hauch seiner Herrlichkeit dich so erfüllen, dass in diesem Licht alles verblassen wird. Wisst ihr, was Johannes gesagt hat? Und das Licht leuchtet schon bereits. Wenn dieses Licht, das schon bereits leuchtet, dich nicht so erleuchtet und dir nicht die Motivation gibt, dann frage ich mich, was hast du erkannt? dann unterscheiden wir uns nicht viel von so vielen Religionen, die einen historischen Jesus kennen. Die können sagen, wir glauben an Jesus, der ist ein Prophet gewesen. Wir glauben an Jesus, der ist der Sohn Gottes gekommen, aber Maria und was weiß ich. Die haben ein Jesusverständnis, aber dieser Jesus hilft ihnen nicht, weil sie ihn nicht sehen, wie er wirklich ist. Ich rede das als ein Gemeindekind. Nie an der Existenz Jesu gezweifelt, von klein auf. Ich hatte alle Erkenntnis. Aber wisst ihr, was ich nicht hatte? Licht. Ich hatte ihn nicht gesehen bis dato, bis ich 22 wurde. Das hat mein Leben verändert. Diese Liebe, die dann in mein Herz strömte, hat mein Leben verändert. Geht mit mir noch einmal zurück zum ersten Johannesbrief. Ziehharmonika-Prinzip, gell? Wir kennen das. Ich möchte euch noch eine Sache hier zeigen und euch so für die nächste Predigt vorbereiten, für die dritte Frage. Vers 7, schaut mal. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Ein interessanter Satz, oder? Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, was ist das für eine Aussage? Denn eine Begründung, das wahrhaftige Licht leuchtet schon und die Finsternis vergeht. Was meint er damit? Von was redet er hier? Jetzt, wie ist Jesus gewandelt? Was hat Jesus getan? Denn so, was er getan hat, wird auch in unserem Leben sichtbar werden. Was war die Motivation Jesu, das zu tun, was er getan hat? Die Liebe, die absolute Liebe. Das ist der Maßstab. Von der Liebe getrieben. Jetzt sagt er, jetzt erinnert Johannes die Hörer und sagt, was wird bei denjenigen, die in Jesus, in seinem Wort bleiben, nicht weitergehen, bei ihm bleiben und aus seiner Kraft schöpfen, aus seinem Leben schöpfen, was wird sich bei ihnen zeigen? Sie werden nach diesem neuen Gebot leben. Dieser Gehorsam, der hier als Test dasteht, wird sich daran erweisen, sie werden das tun, was Jesus von ihnen möchte, was Jesus von ihnen geboten hat. Und jetzt wird Johannes bis zum Ende des Briefes dieses neue Gebot entfalten. Und ich war so verzweifelt am Anfang, ich dachte, jetzt muss ich alles am Anfang schon über dieses neue Gebot sagen, aber das werden wir von Schritt zu Schritt, von Test zu Test, wird es immer mehr, immer klarer. Deswegen eine kurze Einleitung zu diesem neuen Gebot. Erstmal, Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch. Warum nicht neu? Warum sagt er, ich schreibe euch kein neues Gebot? Nicht ein neues, sondern ein altes Gebot. Warum ist das alt? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Und ich werde euch die erste zeigen, die taugt nichts. Und dann sage ich euch die zweite, von der ich überzeugt bin, dass es die richtige ist. Die erste Möglichkeit, und nicht wenige Ausleger sagen, aha, es ist nicht neu, alt, warum? Wer hat schon eine Idee, um welches Gebot geht es hier? Lieben, oder? Wir sollen lieben. Das ist das Gebot. Denn ein paar Verse später, beim nächsten Test, wer seinen Bruder hasst und ihn nicht liebt, wandelt nicht in diesem Licht. So, wir sollen lieben. Spoiler-Alarm. Es geht um Lieben. Jetzt sagen sie, es ist deswegen alt, weil die das schon immer gehört haben. Und zwar wann? Ja, schon im dritten Buch Mose, Kapitel 19, steht, lieb deinen Nächsten. Die Zusammenfassung des Gebotes, sagt Jesus, des Gesetzes ist, liebe Gott von deinem Herzen, Seele, Verstand und den Nächsten will ich selbst. Also sagen die, es ist ja nicht neu, es ist ja alt, weil es schon damals verkündigt worden ist. Und sagen, das alte Gebot ist das Gesetz. Und jetzt kriegen sie es einfach nochmal neu gesagt. Nur mit der Zusatz, jetzt haben sie die Kraft, es zu tun. Liebe Geschwister, nein. Dieses Gebot ist neu. Es ist aus dem Grund alt, weil nämlich als Johannes das schreibt, er schon ungefähr 90 ist. Es ist deswegen alt, weil sie zu dem Moment, als die zum Glauben gekommen sind, es schon gehört haben. Ich zeige es euch, schaut mal. Er sagt, Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Von an, Wann von Anfang an? Das ist jetzt die Frage. Kapitel 1, Vers 1 steht, guckt mal hinein. Was von Anfang an war, was wir gehört und was wir unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, war Wort des Lebens. Von welchem Anfang redet er hier? Was war von Anfang an? Ab welchem Moment? Johannes sagt, als wir bei diesem Anfang, das, was wir geschaut, das, was man uns gezeigt hatte, wen? Nämlich die Liebe in Person, Jesus. Welches Wort ist alt schon? Es ist das Wort Jesu. Denn es sind schon ein paar Jahre vergangen, als ihr doch das gehört habt. Aber ich muss es euch neu schreiben. Mir scheint, ihr habt es vergessen und versteht gar nicht. Es ist nicht neu, es ist schon alt. Alt nicht im Sinne, weil es im Gesetz verankert ist. Nein, alt im Sinne, weil Jesus es als erstes schon gesagt hatte. Erinnert euch Johannes 13, was hat er gesagt? Ich gebe euch ein neues Gebot, oder? Und was sagt er? Dass ihr euch einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Das ist ein neues Gebot. Alt ist es, weil Jesus es von Anfang an gesagt hatte. Darum ist es alt. Neu ist aber, was ist neu an diesem Gebot? Wieso soll das neu sein? Ich spuck ganz schön viel heute, gell? Ja, erstaunlich irgendwie. Warum ist es aber dann neu? Wenn das aber schon im AT verkündigt worden ist, wieso soll das neu sein? Weil das nicht das Gleiche ist. Was steht im Alten Testament? Liebt einander wie euch selbst. Versteht ihr das? Das ist Gesetz. Liebt den Nächsten wie dich selbst. Was ist das neue Gebot? Liebt den Nächsten wie dich selbst. Wie ich euch geliebt habe. Das ist ein anderes Gebot. Wisst ihr, dass der Maßstab weit höher ist. Ich sage das immer denen, die nach dem Gesetz leben wollen und dieses Gesetz halten. Sage ich gerne so. Je niedriger du von dir selbst hältst, umso einfacher ist es, den Nächsten zu lieben. Wenn ich den Maßstab an mich so hoch setze, wird es für mich sehr schwer sein, den Nächsten zu lieben. Gönne ich mir ein Porsche, dann müsste ich dem anderen auch ein Porsche gönnen, oder? Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Porsche ist, ist ein sehr teures, schönes Auto. Ja. Gönne ich mir ein Haus, dann muss ich bereit sein, dem anderen ein Haus zu gönnen. Gönne ich dem anderen einen schönen Urlaub, muss ich dem anderen einen schönen Urlaub gönnen. Gönne ich ihm ein leckeres Essen, muss ich dem anderen auch ein Essen gönnen. Das ist der Maßstab, sei nicht egoistisch. Versteht ihr? Wenn ich mir aber nur Knäckebrot mir gönne. Easy. Und da kommt dann, ich will ein Steak, sage ich, ich esse nur Knäckebrot und du willst ein Steak essen? Von mir kriegst du ein Knäckebrot. Ich habe das Gesetz erfüllt. Ich muss den Maßstab nur runterschrauben. Das ist ja unser Problem. Wir können nicht runterschrauben. Wir schrauben unsere Maßstäbe hoch, und aber gönnen es dem Nächsten nicht. Darum brechen wir permanent das Gesetz. Aber das ist nicht das neue Gebot, von Jesus spricht. Er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, nicht wie ihr euch selbst liebt. Wie ich euch geliebt habe. Und wie hat Jesus uns geliebt? Er hat nicht gesagt, okay, ich gönne mir selbst nicht viel, also kriegst du nicht viel. Er hat sein Leben für dich und mich gegeben. Das ist der Maßstab. Wer kann das aus seiner eigenen Kraft, bitteschön, das tun? Niemand. Es sei denn, er bleibt in ihm. Er bleibt in seinem Leben. Es sei denn, er hat seinen Geist in sich. Er hat sein Leben in sich. Nur dann kann er das tun. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr werdet keine Frucht bringen. Ihr könnt meinen Maßstab nicht erfüllen. Aber wenn ihr mich habt, dann werde ich durch euch das lieben und leben. Eine Sache noch, und ich komme zum Schluss, geht bei mir im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 11. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Jetzt geht's. Was hat man also von Anfang gehört? Welches Gebot haben wir von Anfang an gehört? Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Wann haben Sie diese Botschaft von Anfang an gehört? Von wem haben Sie diese Botschaft von Anfang an gehört? Nicht von Mose, von Jesus. Welche Gebote, wessen Gebote müssen wir halten? Was ist das neue Gebot, nach dem wir wandeln sollen? Liebe Geschwister, es ist doch erschreckend eigentlich und ein beschämendes Zeugnis für uns. Wie bei Adam hat Jesus eigentlich uns nur ein Gebot gegeben. Bei Adam hieß es, ess nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ein Gebot, oder? Ist es kompliziert? Eigentlich nicht. Er hat uns nur ein Gebot eigentlich gegeben und hat gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Punkt. Ist es kompliziert? Ist es viel? Muss man sich alle 365 und Reinigungs- und Ritual und wie viele Gebote müssen wir uns merken? Wie viele? Es ist so einfach ein Gebot. Und warum tun wir es nicht? Warum leben wir es nicht? Was ist unser größtes Problem immer? Wir lieben einander nicht. Liebe Geschwister, wenn wir uns einander lieben würden, wenn wir nach diesem Prinzip leben würden, wenn wir aus der Quelle Jesu leben würden, wisst ihr, was passieren würde? In diesem einen Gebot würde jeder glücklich werden. Wir würden den einen nie bestehlen, nie belügen, nicht lästern, nicht berauben, nicht verleumden. Wir würden, wenn wir ihn lieben, wie Jesus geliebt haben, würden wir mit ihm so umgehen, wie Jesus mit uns umgeht. Das wäre eine perfekte Gemeinde. Wonach strecken wir uns aus? Ja, wie ist praktisches Leben? Was soll ich tun? Es gibt ein Prinzip. Sagt Jesus, bring in mir die Frucht, dass ich so liebe, wie du mich geliebt hast. Wenn das ein ehrliches Anliegen ist und du in seinem Wort bleibst, nämlich in dem Versprechen, hat er gesagt, wer in mir bleibt, der wird Frucht bringen. Es ist eine Verheißung. Verheißung. Das reicht. Wisst ihr, das reicht. Dann wird ein Leben, dein Leben so sein, dass es wirklich Gott verherrlicht. In allem. Du brauchst keine Gebote dann mehr. Du brauchst keine Tipps von mir. Was du mit den Kindern, mit den Familien, du brauchst die Tipps nicht. Denn das Leben ist in dir, die Liebe ist in dir. Und egal, was du tun wirst, wird in Liebe motiviert sein. Wird es falsch sein? Wird es schlecht sein? Wird es gegen Gott sein? Wird es gegen das Gesetz sein? Niemals. Wie kann man aber, ich komme zum Schluss, wie kann man aber so leben? Wenn man Christus kennt, wenn man ihn nicht kennt, kriegt man diese Liebe nicht hin. Wie auch, denn sie ist nicht von uns. Die ist sonst nicht in uns. Wenn aber wir in ihm und er in uns ist, dann wird diese Liebe strömen aus unserem Leben. Weißt du, wonach du dich ausstrecken sollst? Weißt du, wonach du Jesus bitten sollst, dass er dir geht? Ich weiß es, ehrlich gesagt, schon lange. Ja. Werden wir nicht müde, darin zu bleiben und nicht weiterzugehen als das. Amen.